Ist es heute wirklich noch notwendig, CDs herzustellen? Dazu spreche ich mit Michael Gabsch von Deine CD. Herzlich willkommen zu Tim Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Moin Michael.
Moin.
Also du machst CDs und noch einiges mehr.
Ja.
Und ich hatte im Intro schon gesagt, okay, ist das notwendig? Es ist notwendig. Also ja. Was sind denn jetzt die Kunden eigentlich, die noch sagen, sie brauchen CDs?
Ja, das ist heute eigentlich wirklich eine interessante Frage, weil Streaming-Angebote von jedem genutzt werden und auch tatsächlich viele Leute gar keine CD-Player mehr haben. Stellt sich also zu Recht die Frage, braucht man das alles überhaupt noch? Tatsächlich ist es so, dass für Bands CDs immer noch die günstigste und plausibelste Möglichkeit sind, auf dem Konzert ihre Musik an Fans zu verteilen oder zu verkaufen. Die Alternativen, Spotify, man kennt es ja auch von deinen eigenen Abrechnungen, wahrscheinlich ist jetzt wirtschaftlich nicht wahnsinnig sinnvoll.
Nee.
Ja, da bleibt wirklich gar nichts übrig. Und Alternativen wie Vinyl oder USB-Sticks sind entweder nicht sexy, also USB-Sticks,
ja.
Und teuer. Das für Leute, die irgendwie einen eigenen, also die wirklich feste Fans haben und die häufig spielen, macht das sicherlich Sinn, sowas zu haben. Und für alle anderen ist die CD eigentlich immer noch irgendwie ein relativ preiswertes Mittel, um ja auf Konzerten eben die Musik zu verteilen oder auch einen Kontakt zu den Fans sozusagen analog herzustellen.
Wir hatten ja eine Band, die haben die CDs von mir abholen wollen. Wie hießen die nochmal?
Hauding.
Das war ganz lustig. Die wollten die CDs nur von mir abholen und haben sie auch, ohne dass ich da war, ich habe die ja nie gesehen. Und die haben es ja total eilig gehabt. Und ich glaube, du hast erzählt, dass die unglaublich viele CDs bei ihren Konzerten verkaufen. Ne?
Genau. Also CDs werden tatsächlich im Vertrieb, so ich das von meinen Kunden mitkriege, kaum noch verkauft. Da liegen die eher wie Blei in den Regalen. Aber auf Konzerten werden sie sogar ziemlich gut verkauft. Eine Band wie Hauding ist natürlich schon relativ viel unterwegs und die haben ihre Fans. Und die haben vor einiger Zeit das alles selber in die Hand genommen und verkaufen tatsächlich, ich kriege das ja mit, wirklich regelmäßig viele CDs auf den Konzerten und können sich natürlich dadurch, die Produktionskosten sind relativ gering, können dazu ordentlich Geld verdienen. Also da, wenn man irgendwie in einem Jahr ein paar tausend CDs verkauft oder ein paar zehntausend CDs verkauft, kann man sich ja ausrechnen, da bleibt schon eine ganze Menge übrig. Mhm. Und andere Bands, andere Künstler, die auch so in dieser Größenordnung wie Hauding unterwegs sind, haben vorher von Plattenfirmen meist die CDs abgekauft. Also die konnten das dann, das war relativ normal, mit einem Plattendeal konntest du halt deine CDs jetzt nicht selber irgendwie herstellen lassen und auf Konzerten verkaufen. Das hat dann die Plattenfirma gemacht und wenn sie es nicht mehr gemacht haben, was heute oft üblich ist, mussten die Künstler die CDs von der Plattenfirma abkaufen. Und zwar zu einem Preis, das glaubst du gar nicht. Ich hatte vor kurzem mit dem Manager von Miria Bös gesprochen, der hatte von 11 Euro pro Stück geredet. Also die Künstler mussten dann für 11 Euro die CDs, den Stückpreis von der Plattenfirma abkaufen, um sie dann auf den Konzerten verkaufen zu dürfen. Bei einem Herstellungspreis von in einer Luxusvariante irgendwie um 1 Euro plus minus, je nachdem wie schick man das haben will, ist natürlich ein enormer Unterschied. Ja, also ob man jetzt 1000 CDs für 11.000 Euro kauft oder eher so für 1000 Euro.
Ja.
Und gerade in diesem Bereich werden CDs wirklich tatsächlich viel gekauft, beziehungsweise irgendwie hergestellt und irgendwie auch unter Fans verkauft. Und da haben wir mehrere Kunden, die auch immer regelmäßig nachbestellen, wo man sieht, okay, die sind wirklich gut unterwegs.
Wie ist das denn? Ich glaube, eines eurer USPs ist ja, dass man sagen kann, okay, ich habe eine Kleinstauflage, wenn ich sonst immer, ich habe das früher in der Keys oder Keyboards gelesen, wo es dann immer diese Mini-Anzeigen gab, so 500 Stück oder 1000 Stück, das war dann die Mindestauflage, weil es dann noch ein Glasmaster gab. So, bei deine CD oder deine.cd, da kann man ja auch weniger machen, ne?
Genau, unsere Mindestauflage sind 25 CDs. Preislich sinnvoll ist tatsächlich eher so 50 CDs. Aber genau, so bei uns kann man irgendwie kleine Auflagen schon kriegen. Und unser Ziel war von jeher, dass auch kleine Auflagen so aussehen und eine Qualität haben wie große Auflagen. Ja, nun ist es so, dass irgendwie ganz kleine Auflagen sind in der Regel gebrannte CDs. Macht eine Pressung einfach wenig Sinn. Also bei 50 CDs wäre eine Pressung schon unverhältnismäßig teuer. Inzwischen ist es aber so, dass tatsächlich schon so ab 100 bis 200 CDs eine Pressung angeboten wird. Also wir pressen tatsächlich auch schon Auflagen, die niedriger sind als 500 Stück oder 300 Stück.
Ja, ich wusste eigentlich, dass ihr auch presst. Ich glaube, das war eine Weile lang nur das Brennen, oder?
Eine Weile war das nur das Brennen und waren wir nur auf Kleinauflagen fixiert, also nur Auflagen bis 200 Stück. Damals ging das bis 200 Stück, heute sind es online zumindest 300. Tatsächlich waren aber die Nachfrage auch an höheren Auflagen dann da oder kamen immer mehr von Stammkunden solche Anfragen. Dann haben wir das natürlich dann auch bedient.
Apropos bedienen, jetzt die Leute bedienen, ich finde es immer interessant, wie kommen die Leute dahin, wie sind sie dahin gekommen, was sie jetzt machen? Denn du bist ja nicht auf die Welt gekommen, hast gesagt, ich möchte CDs machen.
Nee.
Und jetzt wohnst du in Berlin und da ist auch deine CD. Aber davor warst du ja auch in Rheine.
Ja, genau.
Also wie ist dann der Weg zu dem Business dann gekommen?
Ach, das war eigentlich ganz interessant. Ich hatte ein Tonstudio. Und mit einem Kollegen zusammen hatten wir angefangen, so eine Art von Agentur ins Leben zu rufen. Und wir wollten CDs für Leute, die bei uns waren, einfach, wir wollten Bands, die da waren, die Möglichkeit geben, so eine, dass so eine kleine Auflage irgendwie mitnehmen. Tatsächlich war es so, vor circa 10, 12 Jahren war es absolut unüblich, kleine, also wie du es eben schon gesagt hast, kleine Auflagen irgendwie bekommen zu können. Mhm. Also die dann nicht aussehen wie selbstgebrannte CDs. Ja, und auf der Suche nach dem richtigen Gerät, was dafür in Frage kommt, irgendwie sind wir dann schnell irgendwie so bei einem relativ teuren Gerät gelandet, wo wir dachten, okay, es macht nur Sinn, das Ding zu kaufen, wenn wir uns dazu irgendwie was überlegen, irgendwie, wie sich das refinanziert. Und tatsächlich ist binnen einen Tages so bei einem Kaffee die Idee von deiner CD entstanden und in groben Zügen, also vom Konzept her durchdacht gewesen. Mhm. Und von da an hat sich das eigentlich relativ schnell entwickelt, so in Rheine zuerst noch etwas langsamer. Die Sache mit diesem Kollegen hatte sich dann zerschlagen und ich bin dann nach Berlin gegangen und da lief das vom ersten Tag an anders. Also total, total gut, total viele super nette Leute kennengelernt. Und was ich eigentlich gar nicht vorhatte, dass sich das so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, hat sich dann halt eben so entwickelt, sodass irgendwie deine CD tatsächlich ein ernsthaftes Unternehmen geworden ist, ja.
Wie machst du jetzt Akquise? Da hast du es am Anfang gemacht. Ich glaube, du hast mir irgendwann erzählt, auch in Rheine, du hast da irgendeinen Praktikanten oder was auch immer genommen und der, glaube ich, hat dann irgendwie im Internet rausgesucht, welche Bands es gibt und die irgendwie alle angeschrieben oder so, ne?
Genau, der Arme. Ja, richtig. Der hat tatsächlich Tausende, es ist nicht untertrieben, es waren wirklich Tausende von Bands rausgesucht und wir haben die alle angeschrieben. Das war ja noch vor dem BSGVO. Ne? Hui. so kamen die ersten Leute zu uns. Das war eine, ich sag mal, eher so eine Guerilla-Taktik oder so, nicht ganz einwandfrei alles so. Aber so haben wir tatsächlich angefangen, also das hat er gemacht. Später in Berlin war es tatsächlich ganz viel Mundpropaganda. Interessanterweise. Und der Steve, der relativ früh dazu kam und auch jetzt noch da ist, der kannte sich so ein bisschen mit SEO aus. Und tatsächlich hat es relativ schnell geklappt, dass deine CD relativ weit oben bei Google gelistet war. Hm. Und das ist natürlich irgendwie die beste Akquise, die du haben kannst.
Aber du machst jetzt nicht nur CDs, sondern, also eigentlich bist du ja Musiker, Komponist.
Genau.
Gitarrist und machst jetzt auch Mastering, was dann Leute, ich glaube, ich weiß nicht, ob die das nur buchen können, wenn die jetzt auch was machen für deine CD. Wahrscheinlich sagst du auch, na klar, selbst wenn ihr jetzt nicht für deine CD was macht, sondern das Mastering für was anderes braucht, master ich das. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut angelaufen dann, ne?
Ja, richtig, ja. Also, wenn man so etwas, wenn man dann so ein Geschäft hat wie deine CD und aber eigentlich Musiker ist, es macht sehr viel Spaß, mit all den Leuten, mit denen wir zu tun haben, irgendwie zu tun zu haben, mit denen zu quatschen, weil man ja eben selber Musiker ist. Aber dann, ich habe das so 2 Jahre, glaube ich, ganz ohne Studioarbeit durchgehalten und dann habe ich es doch sehr vermisst, muss ich sagen. Und so ist das dann auch irgendwie mit dem Mastering entstanden. Ich habe so ein Faible für analoge Hardware. Teures Hobby, kann ich sagen. Und ja, irgendwie lag das auf der Hand und irgendwie bin dann da so ein bisschen reingewachsen, richtig. Und man kann über den Konfigurator sozusagen, über deine CD das Mastering buchen, aber natürlich geht es auch so. Also man kann auch das Mastering ohne CD, eine CD-Produktion oder sowas buchen.
Mhm. Ich habe das mal erzählt, das sind noch jetzt ein paar größere Namen da, wie Zalando oder, also mit welchen Namen kann man so ein bisschen auf die Kacke hauen?
Auf die Kacke hauen?
Ja.
Ist ja eigentlich nicht so mein Ding.
Ja, deswegen mache ich es ja.
Also tatsächlich findet man auf unserer Internetseite so gut wie gar keine Referenzen, weil es fand ich immer so ein bisschen so ist assig, so der und der und der und der. Gut, aber wenn es jetzt darum geht, das Portfolio liest sich schon nicht schlecht. Also wir hatten Firmen wie Axel Springer oder Zalando als Kunden. Für ein Ministerium, ich glaube für Bildung, haben wir über eine Agentur allerdings CDs produziert. Für McDonald's, jetzt lass mal überlegen, das waren also viele große Namen. Was fällt mir denn noch ein? Ärzte ohne Grenzen beispielsweise.
Voll.
Coole Organisation, ja. Und auch größere Bands eben, ja, wie Haudegen jetzt beispielsweise. Oder, wie sind denn noch? Die Lemon Tree. Mhm. Fällt es dir ein? Ich weiß es nicht mehr. Lemon Tree habe ich mir gemerkt. Fool's Garden.
Ah.
Genau. Und für ganz unzählige Indie-Bands, die irgendwie in Berlin eine Tour starten, deswegen auf uns gekommen sind oder wo das Label in Berlin ist und wir einen Kontakt zu diesem Label haben. Die ganz großen Namen sind sicherlich die von diesen Firmen.
Ich finde es immer cool, wie man noch so breit aufgestellt sein kann. Ich mache jetzt ziemlich viel, du machst viel. Ich habe es vor kurzem so ein PDF herausgebracht, 45 Geldquellen für Musiker. Da steht unter anderem auch drin, Sounds verkaufen. Und du machst ja sowas Ähnliches für den Manuel Schleiß.
Genau.
Den vielleicht gar nicht alle vom Namen her kennen, aber das Produkt.
Das Produkt, richtig.
Oder mehrere Produkte.
Mehrere Produkte, ja. Der Nexus ist, glaube ich, eines von den bekanntesten. Jetzt ist es, muss ich nachgucken, weiß ich gar nicht. Also auch so eine Art Sample-Player, Synthesizer. Genau, ich habe irgendwie über die ganzen Jahre sehr viele Gitarren-Loops und auch andere Instrumente gesampelt für dieses Software-Instrument.
Ich glaube, das erste, das war eine Sampling-CD.
Ja, am Anfang waren Sampling-CDs, richtig. Gott, ja. Das habe ich schon ganz vergessen.
Ja, ich war lustig, weil ich zuerst dachte, du hättest nur das gemacht, aber nee, das war noch viel, viel mehr. Aber am Anfang waren das irgendwelche Riffs, die, glaube ich, angelehnt waren an bekannte Songs.
Genau.
Und die musstest, glaube ich, in jeder Tonart durchnudeln, ne?
Ja, richtig. Ja, eine spannende Übung für Gitarristen, die irgendwie noch ein bisschen warm bleiben wollen, so wie ich, die also keine Zeit mehr haben, so richtig zu üben, wie es früher der Fall war. Genau, das war dann schon, man muss sich so ein paar Sachen überlegen, wenn man bestimmte Riffs in allen Tonarten durchspielen will. Das ist auch eine langwierige und irgendwie nicht immer spannende Tätigkeit. Und ich habe sehr viel Glück, dass der Manuel mit mir wahnsinnig geduldig ist. Manchmal dauert das irgendwie Ewigkeiten, bis ich mit den Sachen fertig werde. Ja, was viel damit zu tun hat, dass es halt sehr langweilig ist, einen Riff in 24 Tonarten durchzuspielen. und möglichst akkurat. Und dann ist es ja nicht nur mit dem Einspielen getan, so irgendwie mit dem das ganze Editen hinterher. Mhm. Das kann, wenn du ganz viel Pech hast und je nachdem, wie genau du das nimmst und wie gut du eingespielt hast, kann das schon etliche Stunden dauern.
Ich wollte gerade fragen, wie lange das denn dann eigentlich dauert. Also wenn wir es ja nicht mal in Stunden, sondern mal in Tagen mal beziffern.
Naja, also wenn ich, es gab jetzt schon so einen Prozess des, der immer effizienteren Arbeitsweise. Inzwischen ist es so, dass ich mir halt irgendwie, dass ich nicht jetzt irgendwelche Riffs an bekannte Songs angelehnt irgendwie spiele, sondern dass ich mir irgendwas ausdenken muss. Da kommt also dieser Prozess der Recherche beziehungsweise irgendwie der Soundsuche irgendwie ganz am Anfang noch dazu. Dann das Einspielen an sich und das Editen und Reampen gegebenenfalls irgendwie hinterher. Und das kann im Optimalfall dauert sowas vielleicht 4 Stunden, wenn man schnell ist. Mhm. Im schlimmsten Fall dauert es eher so kann es tatsächlich irgendwie bis 2 Tagen dauern, die ein Kit braucht. Wobei ich dazu sagen muss, also man kann nicht. Also ich zumindest kann nicht irgendwie 8 Stunden am Stück irgendwelche Gitarren editen. Irgendwann wirst du völlig bekloppt. Und dein Hirn schaltet auch ab, dann schläfst du ein oder sowas. Oder irgendwie dein Kaffeekonsum erreicht kritische Werte. Also das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich habe ja genug andere Arbeit. Dann gehe ich halt ins Büro oder mache irgendwas anderes. Und dann nach 2 Stunden Pause, dann kannst du dich dann da wieder dran setzen. So.
Das sind aber dann alles Riffs, also keine Einzeltöne, sondern ich drücke dabei Nexus auf den Knopf und dann, oder auf den Taster halten, und dann wird ein Riff abgefeuert.
Genau, dann wird das Riff abgefeuert, richtig.
Sind die temposynchron?
Ja.
Okay, also genau wie beim Contact for Native Instruments muss ich mich nicht jetzt nach dem Tempo von dem Ding richten, sondern nee. Der Nexus und der Gitarrist, also du bist Sklave meines Tempos dann. Okay.
So kann man es nennen, ja, richtig.
Ich habe ein paar Sounds für Nexus. Ich habe den Nexus auch, aber ich habe jetzt nicht so viele Sounds. Ich habe nirgendwo Gitarren drin. Weißt du, wo die drin sind oder wie die Packs heißen?
Nee, leider nicht. So. Also ich hätte ja die Möglichkeit, selber auch diese Sache zu benutzen. Tatsächlich für das, was ich dann, wenn ich Musik produziere oder wenn ich mich ins Studio setze und da rumbastel, brauche ich solche, kann ja selber die Gitarren spielen, brauche ich das nicht. Und deswegen bin ich da noch gar nicht so gekommen. Deswegen weiß ich tatsächlich leider auch überhaupt nicht, wie das dann tatsächlich hinterher im Nexus klingt.
Was ist denn eigentlich dann die Ansage? Ist dann die Ansage, wir brauchen jetzt was in dem Style? Oder wird dann gesagt, biet mal was an?
Beides. Okay. Durchaus beides. Also hat irgendwie... wir haben irgendwie einen guten Weg gefunden, über die Jahre irgendwie das miteinander zu kommunizieren. Und ich habe ein Gefühl dafür, was Manuel mag, so an Sounds und was er nicht mag. Und manchmal hat er Ideen, also was er gerne hätte. So. Und inzwischen aber die meisten Sachen muss ich mir dann schon irgendwie ausdenken. Und dann ist es dann einfach ein Anbieten. Mhm. Und ich mache dann kleine Demos fertig, schicke die rüber, dann ist es entweder cool oder nicht cool. Und dann, wenn es cool ist, fange ich an, das vorzubereiten und aufzunehmen.
Oh, zu deiner CD. Ich glaube, ihr macht jetzt ja auch Grafik. Also ja. Am Anfang, glaube ich, war es erst nur so ein bisschen Add-on für Freunde, weil ich davon Profit hatte. Weil ich keinen hatte, der die Grafiken machen kann. Und dann muss man sich jetzt da auch wieder an diese, also man muss ja die Maße kennen. Da gibt es ja das Label und dann kann man ja von euch ein Digipack und ich weiß nicht, was da sonst noch alles gibt, die ganzen Verpackungen und so weiter. Ja. Muss man doch irgendwie kennen. Und natürlich kann jemand googeln, wenn man jetzt ein guter Grafiker ist, aber wenn man im Business drin ist, dann kennt man die schon. Und ich glaube, jetzt bietet ihr das an, also nicht nur, dass die aufbereitet werden, sondern dass ihr auch wirklich die Grafiken herstellt, oder? Wie ist das?
Ja, richtig. Es ist ähnlich wie auch so manche Audiodienstleistung, die wir anbieten, mit dem komplett analog Mastering so als Spitze. Bei der Grafik ist es ähnlich. Also es gibt so verschiedene Schritte, irgendwie, wo wir Grafikservice anbieten, weil wir im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass es Sinn macht, das anzubieten. Also selbst gestandene Grafiker können durchaus Fehler machen, weil wenn sie in diesem ganzen Printbereich, Druckbereich noch nicht so viel Erfahrung haben, Also so Klassiker wie, also wirklich Klassiker wie so ein vergessener Schnittbereich. Dass Texte zu nah irgendwie am Schnittbereich sind. Also es kommt ja selbst bei richtig guten Grafikern vor. Und erst recht bei Leuten, die nicht so fit sind oder die irgendwie wenig Vorstellung haben, wie sie das jetzt irgendwie machen sollen oder umsetzen sollen. Und Steve ist tatsächlich einer. Steve ist derjenige bei uns, der die Grafik macht. Der, ich meine, ich rede ja jetzt nicht über mich, also kann ich ihn lobend erwähnen, oder dass es doof aussieht. Wirklich nicht nur ein Grafiker ist, der das handwerklich drauf hat, sondern der auch ein Auge dafür hat. Das ist so, das ist meiner Meinung nach zumindest etwas, was du nicht lernen kannst. Entweder hat jemand ein Gefühl für Farben, Formen, für irgendwas oder eben nicht. Und der hat das und hat inzwischen, also, oder das kann sehr gut irgendwie die Ideen, die dann jemand hat und die Vorstellung, die Bilder und die Texte irgendwie zusammenbringen, dass es hinterher tatsächlich sehr gut aussieht. Und immer mehr Kunden buchen das tatsächlich. Die Preisstruktur ist relativ übersichtlich. Es gibt für alles Pauschalen. Normalerweise wird ein Grafikservice irgendwie in Stunden abgerechnet nach Aufwand, was völlig vernünftig ist. Ja. Wir haben uns aber überlegt, dass irgendwie in dem Zusammenhang mit dieser CD-Produktion und wenn man das dann auch gleich buchen möchte, naja, dann möchte man ja am Ende wissen, wirklich, wie teuer wird das.
Ihr habt ja auch diesen Konfigurator, wo ich genau sehen kann, okay, genau. Ich möchte jetzt die Verpackung haben, so viele CDs, vierfarbig, 4.0 oder 4.4 oder was weiß ich was. Und bam, habe ich dann sofort den Preis. Also ich muss jetzt gar nicht anrufen oder sowas dann, ne?
Genau, genau. Man kann online, kann man gleich den ganzen Preis sehen. Das ist also alles komplett transparent. Und auch wenn Dienstleistungen dabei sind, gibt es sozusagen keine Überraschung mehr. Also es kommt dann hinterher nicht in der Rechnung wie, ja, jetzt haben wir aber irgendwie 3 Stunden länger an der Grafik gesessen und das muss entsprechend berechnet werden, sondern das ist dann halt der Komplettpreis. Mhm.
Macht ihr auch DVDs oder CD-ROMs oder jetzt nur Audio?
Nö, also was auf der CD tatsächlich drauf ist, ist eigentlich egal. Also das betrifft also auch CD-ROMs, also CD-Audio-CD oder CD-ROM oder sonst wie eine Daten-CD oder auch DVDs. Klar, DVDs haben wir auch im Programm. Kann man bei uns online direkt bestellen. Was wir auch im Programm haben, was noch nicht online zu sehen ist, weil wir da leider einfach zu langsam sind, sind Blu-rays und Vinyl. Hm. Ich hoffe, dass ich das schaffe, das kurzfristig irgendwie umzusetzen, dass man das auch alles online wieder sehen kann. Aber ja, das ist der Nachteil, wenn man so viel in Töpfen rührt. Und ich sitze einfach gerne im Studio, ist, dass dann solche Sachen immer ein bisschen Zeit brauchen.
Aber Vinyl ist natürlich auch geil.
Ja.
Also ich glaube, da habt ihr eine ganz andere Zielgruppe auf einmal, ne?
Jein, also das sind wieder dieselben Leute, die einfach was Besonderes auf ihre Tour mitnehmen möchten. Und Vinyl ist natürlich besonderer als jetzt eine CD.
Ja.
Das hat sich, die Verkaufszahlen für Vinyl sind ja tatsächlich wieder richtig nach oben gegangen. Und es gibt tatsächlich eine regelmäßige Nachfrage inzwischen nach Vinyl. Das Problem ist so ein bisschen, Vinyl ist schon eine ganze Ecke teurer. Und es ist auch alles ein bisschen komplizierter und es dauert auch alles relativ lange. Es gibt jetzt Gott sei Dank irgendwie wieder ein Presswerk in Berlin. 2 Jungs, die sich da neue Maschinen gekauft haben. Es gibt eine Firma in Aachen, die tatsächlich diese alten, also sonst hatte man nur diese ganz alten Maschinen bekommen, die tatsächlich neue Maschinen gebaut haben. Sündhaft teuer alles. Und die haben es tatsächlich gemacht und irgendwie angefangen, wieder Vinyl zu pressen. Und deswegen haben wir so einen schönen direkten Draht dahin und können so wirklich made in Berlin irgendwie Vinyl anbieten. Und das irgendwie, das ist ein Medium, was wirklich Spaß macht. Aber was halt auch viele Tücken mit sich bringt, da ist eine CD natürlich deutlich einfacher,
ja,
und schneller.
Wenn du bei deinen Konzerten auch etwas mehr Umsatz machen möchtest, dann gehe auf deine.cd, benutze den Konfigurator und gucke, was deine CD kosten wird. Wenn du noch mehr Geldtipps haben möchtest, dann hol dir die 45 Geldquellen für Musiker. Alle Links findest du in den Shownotes.